HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Schon als kleiner Junge habe ich es im TV gesehen.
Ins Gefängnis kommt man leicht rein und schwer wieder raus.
Dass die Bösen hinter schwedische Gardinen gehen.
Das war erstmal der absolute Absturz für mich. Eine ganz neue Lebenswelt ist das. Ist ja eine in sich geschlossene Welt, die ganz andere Regeln hat, als man sie von draußen kennt.
Irgendwann wird ihnen der Prozess gemacht und sie werden hinter Gitter gebracht.
Künftig soll bei den Strafzielen, beim Strafzweck, die Sicherheit, der Schutz der Allgemeinheit gleichrangig neben den Gedanken der Resozialisierung treten.
Denn was sie tun, ist einfach böse. Was sie tun, ist einfach ungerecht. Und das ist eben das Malöse. In seinem Kern ist der Mensch oft schlecht.
Es gibt nur zwei Sorten von Menschen. Die, die im Knast sitzen und die, die eigentlich auch mal im Knast sitzen müssen.
Dafür kommt man in den Knast. Dafür gibt es das Gesetz.
Der hessische Strafvollzug ist so sicher und so modern wie nie zuvor.
Dafür kommt man in den Knast.
Die Freiheit, das ist es. Das ist das A und O. Freiheitsentzug ist tatsächlich die härteste Strafe.
Was ist eigentlich los in unseren Gefängnissen? Ja, in unseren Gefängnissen, die wir uns halten als Staat, als Gesellschaft, um dort Straftäter einzuschließen, manche sagen auch wegzuschließen, wodurch sie uns bestimmt aus den Augen kommen und vielleicht auch aus dem Sinn. Es sei denn, es dringen Nachrichten aus dem einen oder anderen Gefängnis heraus, Nachrichten, die uns dann doch aufhorchen und hinschauen lassen. Was ist los in unseren Gefängnissen? Das fragen sich jetzt viele von uns, nachdem ein prominenter Häftling tot aufgefunden wurde. Er hängt in seiner Zelle. Jabir al-Bakr, ein mutmaßlicher Terrorist, festgenommen unter dem Verdacht, einen Sprengstoffanschlag auf einen Berliner Flughafen nicht nur geplant, sondern auch bereits weitestgehend vorbereitet zu haben. Bevor er zur Bundesanwaltschaft in Karlsruhe überstellt werden konnte, hat sich al-Bakr in der Justizvollzugsanstalt Leipzig mit einem T-Shirt, das er trug, erhängt. Also ein mutmaßlicher Selbstmordattentäter, den zu überwachen aus verschiedenen Gründen oberstes Gebot war. Zum Schutz von Mitgefangenen und Personal, zum Schutz des Gefangenen vor sich selbst und im Interesse weiterer Ermittlungen. Er ist offenbar nur vermeintlich bestens überwacht worden. Was ist da schiefgelaufen und welche Fehler, die womöglich gemacht wurden, haben allein mit menschlichem Versagen und welche haben vielleicht mit Strukturen zu tun? Die Vorgänge in der JVA Leipzig sollen und werden hoffentlich aufgeklärt werden. Aber sie bieten allemal Anlass und Gelegenheit, sich generell mehr Gedanken über unsere Gefängnisse zu machen, als wir das in unserem Alltag in der Regel tun. Denn viele von uns, die wir draußen vor der Tür stehen, stellen vielleicht in diesen Tagen fest, wie wenig wir wissen über die Menschen hinter dieser Tür. Über Gefangene und Vollzugsbeamte, Seelsorger und Therapeuten. Über die Schwierigkeit, Kriminalität im Knast zu verhindern und Resozialisierung nach der Haft zu ermöglichen. Wer auf Gefängnisse blickt, sieht die Türen zu und viele Fragen offen. Unter Aufsicht? Knastalltag in Deutschland. So heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und wir beginnen ihn unter dem Eindruck der Ereignisse in Leipzig, die auch der Kriminologe und Psychologe Professor Rudolf Eck verfolgt hat. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Kamm.
Viele machen jetzt eine Gleichung auf, die zunächst mal sehr einfach klingt. Ein mutmaßlicher Selbstmordattentäter ist automatisch auch ein potenzieller Selbstmörder, also in jedem Falle suizidgefährdet. Deswegen müsse er lückenlos überwacht werden. Aber ist das so einfach? Ein Selbstmordattentäter will doch in erster Linie andere töten und nimmt seinen eigenen Tod dabei eher in Kauf, oder?
Ich denke das auch, dass es so ist, wie Sie sagen. Allerdings muss man gestehen, dass wir mit dieser Form oder mit dieser Art von Attentätern bislang einerseits zum Glück nur sehr wenig Kontakt hat, nur sehr wenig zu tun haben, sodass die Einschätzung deren Gefährlichkeit im Sinne jetzt mal hier der Selbstgefährdung gar nicht so leicht ist, denn ein Gefangener sonst, der in die Untersuchungshaft kommt, der sozusagen hier wegen eines Beziehungsdelikts oder wegen eines Einbruchs oder eines Raubes verurteilt wird, der ist hier aufgewachsen. Da kann man sagen, er hat einen ähnlichen Hintergrund wie wir, und wenn der depressiv verstimmt ist, wenn der verzweifelt wirkt, wenn der weint, wenn der jammert und so, dann kann man eher sagen, naja, der ist hier in einer krisenhaften Situation, möglicherweise ist er suizidgefährdet. Bei so einem Terroristen, der als mutmaßlicher Selbstmordattentäter sich auf den Weg gemacht hat, da wissen wir das nicht so genau. Das heißt, da könnte der Selbstmord am Ende nicht ein Akt der Verzweiflung, das aus dem Leben scheiden wollens, weil man es eben nicht mehr aushält, weil man, wie man so sagt, lebensmüde ist, sein, sondern da könnte es irgendwie die Krönung dieses Auftrages sein, dass er hier diesen Terroranschlag verübt hat und danach sich dann umbringt. Nun ist das hier nicht gelungen, zum Glück für uns nicht gelungen, wenn es denn so war, dass sie hier diesen Anschlag geplant hat auf den Flughafen. Und wir wissen nicht, wie dann die Situation, die psychische Situation eines solchen Menschen ist, ob er dann immer noch einen Suizid als hoffnungsvolles, ja, ich habe es zumindest versucht, Ziel ansieht oder ob das etwas anderes ist. Ich denke, da fehlen uns einfach die Erfahrungen und die Beamten und Bedienstete in Leipzig waren da sicherlich alle mal überfordert, eine solche Einschätzung vorzunehmen, zumal so auf die Schnelle, wenn man jemanden nicht kennt, ist es immer schwer. Und wenn es jemand ist, der nun sich völlig unterscheidet von allen anderen Gefangenen, die man da bisher gehabt hat, dann ist es erst recht schwer.
Nun lag ja die Bedeutung dieses Gefangenen auf der Hand. Der war wichtig aus verschiedenen Gründen. Ich habe es ja vorhin auch eingangs skizziert. Ja. Das heißt, wenn das Personal in einer JVA wie in Leipzig zunächst mal überfordert ist, sich ein klares Bild vom Zustand des Gefangenen zu machen, hätte es Möglichkeiten gegeben, sich da Hilfe zu holen? Gibt es irgendwo Kompetenz, die man dann an sich ziehen kann, um eben diese wichtige Frage einzuschätzen?
Ja, wahrscheinlich gibt es die schon, aber irgendwo in Deutschland halt und nicht jetzt unbedingt in Leipzig. Ich wüsste zum Beispiel auch nicht in Hessen, wo es da jemanden gäbe im Strafvollzug, der Spezialist wäre oder der spezielle Erfahrungen hätte im Umgang mit solchen terroristischen Personen. Also das ist einerseits so, dass es da schon Personen geben muss in Deutschland. Das ist ein großes Land und ich denke, da gibt es schon welche, die da Bescheid geben könnten. Aber die sind halt nicht unbedingt vor Ort und die Entscheidung, wie der nun unterzubringen ist, musste sehr rasch getroffen werden, denn es war ein Haftbefehl zu vollstrecken. Da gibt es Vorschriften, wie man das zu machen hat. Da muss ein Eingangsgespräch geführt werden. Wie ich gehört habe, konnte das aber wegen eines Nichtvorhandenseins eines Dolmetschers das gar nicht gemacht werden, dann muss eine ärztliche Untersuchung erfolgen, auch das ist gesetzlich geregelt, aber das alles eben hier auf die Schnelle und in Eile und da sind dann eben diese Fehler passiert. Das ist nicht nur bedauerlich oder traurig, sondern das ist letztlich eine Katastrophe, würde ich meinen, was da geschehen ist, denn Sie haben es ja vorhin angedeutet, dass da nicht nur jetzt jemand ums Leben gekommen ist, schlimm genug, sondern dass es da plötzlich nicht mehr möglich ist, diesen Fall durch seine Mitwirkung, wenn er denn zur Mitwirkung bereit gewesen wäre, näher aufzuklären, welche Hintermänner hatte er denn da und welche Verbindungen hat er zum Beispiel zu den drei Syrern, die er da noch beschuldigt hat, sie hätten wären Mitwisser, jetzt müssen die sich mit Bedrohungen auseinandersetzen. Also das hat die Sache enorm erschwert und ist wirklich keine Bagatelle, obwohl die Ursachen kleine gewesen seien, aber eine Verkettung von sehr kleinen Dingen, die man falsch gemacht hat, können dann am Ende eine solche schlimme oder katastrophale Auswirkung haben.
Jetzt nach diesem Suizid wird die Notwendigkeit psychologischer Betreuung in Gefängnissen jedem offenkundig. Aber wenn man normalerweise im Alltag mal rumfragt, welche Art von Personal braucht ein Gefängnis, da werden möglicherweise nicht sofort die Antwort kommen, ja, im Gefängnis braucht man auf jeden Fall Psychologen. Wie gut sind denn unsere Gefängnisse in Deutschland insgesamt psychologisch aufgestellt? Das ist ja offenbar eine wichtige Sache. Wie sehr kommen die Gefängnisse ihrer Aufgabe nach?
Nun bin ich jemand, der sich schon längere Zeit mit den Gefängnissen und mit der Ausstattung, der personellen Ausstattung und der Arbeit an und mit Gefangenen befasst. Und wenn ich so die letzten 4 Jahrzehnte, und das ist der Zeitraum, den ich überblicken kann, mir anschaue, dann hat sich hier ein sehr, sehr deutlicher Wandel zum Positiven eingestellt. Dass es am Anfang in den 70er Jahren nur noch ganz vereinzelt Psychologen gegeben hat, dass auch das Personal eine ganz andere Struktur hatte und dass wir heute im Jahr 2016 da eine völlig andere Differenzierung haben, also das kann man sehr leicht zeigen. Auf der anderen Seite kann man natürlich immer fragen, ist das genug und sind das die richtigen Personen, haben die richtige Vorbildung zum Beispiel und da gibt es natürlich immer noch etwas zu verbessern. Man ist da nie am Ende, sondern man ist immer unterwegs, aber insgesamt würde ich sagen, im Vergleich zu früher hat sich vieles verbessert. Früher war nicht alles besser. Früher war dieser Punkt jedenfalls sehr viel schlechter. Das ist jetzt besser geworden. Aber optimal ist das sicherlich noch nicht. Da gibt es noch etliches nachzubessern.
Professor Rudolf Eck, Psychologe und Kriminologe, haben Sie vielen Dank. Gefängnisse sollen zu den bestbewachten Orten unseres Staates gehören. Das ist die Erwartung, die wir haben. Insofern ist es quasi der GAU für ein Gefängnis, wenn ein Häftling entweder aus der Haft entkommt, aber eben auch, wenn er in der Haft stirbt. Und zwar auf eine Weise, die durch umfassende und lückenlose Überwachung vermeidbar gewesen wäre. Und da hat es in der jüngeren und jüngsten Geschichte eine ganze Reihe von Fällen gegeben. Sehr unterschiedlich gelagerte Fälle und auch sehr unterschiedlich gut aufgeklärte Fälle. Isabel Reifenrath hat ein paar Beispiele zusammengetragen.
Bis heute gibt es Rätsel um die Todesnacht von Stammheim. In der Nacht zum 18. Oktober 1977 starben die Anführer der terroristischen RAF-Vereinigung in der JVA Stuttgart-Stammheim. Gudrun Enslin erhängt sich, während Irmgard Möller durch Messerstiche schwer verletzt überlebt und Andreas Bader und Jan-Karl Raspe erschießen sich. Von ihren Anwälten sollen sie die Waffen bekommen haben. Merkwürdig, die Patronen in den Waffen stammten von der Polizei Rheinland-Pfalz. Wurden die RAF-Terroristen vielleicht doch ermordet? Wurden sie zu selten kontrolliert? Der damalige JVA-Leiter Hans Nusser weist jeden Vorwurf zurück. Die Reaktionen damals seien in jeder Hinsicht völlig überzogen gewesen.
Wir haben dann Glückwünsche bekommen. Das hätte man gut gemacht, dass man die endlich jetzt nun beseitigt habe. Auch im Ausland hat man das gehört. Natürlich völliger Schwachsinn, aber das war natürlich eine weit verbreitete Stimmung. Viele Leute waren empört, erregt.
Im Jahr 2005 starb Uriallo in einer Gefängniszelle im Keller des Polizeireviers Dessau in Sachsen-Anhalt. Er war mit Handschellen auf dem Rücken an eine Matratze gefesselt und verbrannte. Er soll sich mit einem Feuerzeug selbst in Brand gesteckt haben. Noch 10 Jahre nach seinem Tod kämpften seine Familie und Freunde für die Aufklärung des Falles. Sein Freund Mokhtar hatte Londoner Gutachter beauftragt.
Alle Gutachter, die wir beauftragt haben, die haben alle Fakten gelegt, dass Uriallo anders nicht geht als ein Mord.
Der Asylbewerber aus Sierra Leone, Uriallo, hatte zum Zeitpunkt seiner Festnahme 3 Promille Alkohol im Blut. Außerdem war er zugekokst. Der Bundesgerichtshof entschied später, der Mann hätte von der Polizei ständig überwacht werden müssen. Der zuständige Polizist wurde wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe verurteilt. Auch im Frankfurter Raum sorgten 3 Suizide im Preungesheimer Frauengefängnis für Ungereimtheiten. Während das Justizministerium erklärte, es habe keine Hinweise auf Suizidgefahr gegeben, sagten Mitarbeiter der JVA später, es habe sie doch gegeben. Außerdem der Vorwurf, es hätte stündlich eine Kontrolle geben müssen. Dieser Vermerk wurde aber nachträglich aus den Kontrollbüchern gestrichen. Diese stündlichen Kontrollen seien doch nicht nötig gewesen, weil es ja keine Hinweise auf einen Suizid gegeben hätte. Später wurde auch diskutiert, ob Personalmangel die Ursache gewesen sei, warum nicht jede Stunde jemand nach den Frauen sah. Ob die zuständige Ärztin außerdem mit ihrer Einschätzung falsch gelegen hatte? Hätte sie die Frauen als akut selbstmordgefährdet einschätzen müssen? Als latent selbstmordgefährdet galt ein IKEA-Manager, der sich 2005 in einem Frankfurter Gefängnis das Leben nahm. Er war Hauptverdächtiger in einem Korruptionsskandal. Halbstündige Kontrollen waren bei ihm angeordnet gewesen, sein Gürtel war ihm allerdings nicht abgenommen worden. Der damalige Justizminister Christian Wagner wurde daraufhin scharf angegriffen. Die Presse titelte »Saustahljustiz«. Wagner selbst entgegnete, ein tragischer Einzelfall dürfe nicht benutzt werden, um generell über die hessische Justiz zu urteilen. Die nächste Sicherheitsstufe wäre gewesen, den IKEA-Manager mit richterlichem Beschluss nackt in eine Zelle zu sperren. Eine akute Suizidgefahr war bei ihm aber nicht festgestellt worden.
Soweit Isabel Reifenrath über Suizide im Gefängnis, über tatsächliche und über mutmaßliche und über die Schwierigkeit, sie im Nachhinein lückenlos aufzuklären. Die Zahl der Suizide in deutschen Gefängnissen sei in den letzten 2 Jahren in absoluten Zahlen gestiegen, sagt die Bundesarbeitsgruppe Suizidprävention im Justizvollzug, nämlich von 48 auf 67 pro Jahr. Sie sei allerdings im Verhältnis zur Zahl der Inhaftierten zurückgegangen. Aber ungeachtet jeder Statistik, jeder Suizid ist einer zu viel. Und wenn ein Suizid in der Haft sich nicht verhindern lässt und die Umstände, die zu ihm geführt haben, sich nicht aufklären lassen, dann liegt das immer auch daran, dass nicht oft genug, nicht umfassend genug und nicht genau genug hingeschaut wurde im Gefängnis. Überwachen und strafen. Das ist nicht nur die Aufgabe von Gefängnissen, es ist auch der Titel eines Buches, das der französische Philosoph Michel Foucault im Jahre 1975 geschrieben hat. Überwachen und strafen. Ein Buch über die Schwierigkeit, Aufsicht zu führen, ja, Aufsicht überhaupt erst möglich zu machen. Foucault demonstriert das anhand von Maßnahmen gegen die Pest, die allemal eine lebensbedrohliche Gefahr darstellt, deren Vorrücken man gar nicht genau genug beaufsichtigen kann. Foucault nennt die Maßnahmen, die ein Reglement aus dem 17. Jahrhundert dafür vorschreibt.
Schließung der Stadt und des dazugehörigen Territoriums. Verbot des Verlassens unter Androhung des Todes, Tötung aller herumlaufenden Tiere, Aufteilung der Stadt in verschiedene Viertel, in denen die Gewalt jeweils einem Intendanten übertragen wird. Jede Straße wird unter die Autorität eines Syndikus gestellt, der sie überwacht. Würde er sie verlassen, verlöre er sein Leben. Am bezeichneten Tage muss sich jeder in seinem Haus einschließen. Der Syndikus schließt selber die Tür eines jeden Hauses von außen ab. Den Schlüssel überbringt er dem Intendanten, der ihn bis zum Ende der Quarantäne verwahrt. Jede Familie muss ihre Vorräte gespeichert haben, aber für die Versorgung mit Wein und Brot werden zwischen der Straße und dem Inneren der Häuser kleine hölzerne Kanäle angelegt, die eine Verteilung der Rationen ohne Berührung zwischen den Zulieferern und den Bewohnern ermöglichen. Müssen Leute unbedingt aus dem Haus gehen, so geschieht es nach einem Turnus, damit jedes Zusammentreffen vermieden wird. Auf den Straßen bewegen sich nur die Intendanten, die Syndizi, die Gardesoldaten und zwischen den infizierten Häusern von einem Leichnam zum anderen auch die Raben, die man ohne weiteres dem Tode ausliefern kann. Es handelt sich um Leute von geringem Wert, welche die Kranken tragen, die Toten bestatten und Reinigungs- sowie andere niedere Arbeiten verrichten. Der Raum erstarrt zu einem Netz von undurchlässigen Zellen. Jeder ist an seinen Platz gebunden. Wer sich rührt, riskiert sein Leben. Ansteckung oder Bestrafung.
Tja, so kann auch der öffentliche Raum zu einem Gefängnis werden. Der Raum erstarrt zu einem Netz von undurchlässigen Zellen. Später mehr aus dem Buch von Michel Foucault. Unter Aufsicht, Knastalltag in Deutschland. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Wie sich der Gefängnisalltag anfühlt, wenn man drin sitzt im Gefängnis als Häftling, das werden hoffentlich die wenigsten von uns schon am eigenen Leibe erfahren haben. Da sind wir schon darauf angewiesen, dass uns einer, der drin war, von seinen Erlebnissen erzählt. Zum Beispiel Fabian Elbe. So wollen wir ihn nennen, denn er hat uns darum gebeten, seinen wahren Namen nicht preiszugeben. Fabian Elbe hat zwischen 2000 und 2006 wegen mehreren Betrugsdelikten in verschiedenen hessischen Gefängnissen eingesessen, davon fast 4 Jahre lang in einem Hochsicherheitsgefängnis ohne offenen Vollzug und ohne Hafturlaub und gemeinsam mit verurteilten Gewaltverbrechern. Heute Nachmittag habe ich mit ihm telefoniert und ihn zuerst gefragt, wie eigentlich sein Alltag im Gefängnis ausgesehen hat.
Der Tag im Gefängnis ist vor allem erstmal sehr geregelt. Das beginnt morgens mit dem Wecken, mit einem Frühstück und dann gehen die Gefangenen zur Arbeit. Viele Leute wissen das nicht, aber in Deutschland ist es Pflicht, dass man in Haft arbeiten muss. Wenn man das nicht tut, bekommt man Sanktionen. Und von daher ist der Tag, wie bei jedem, beginnt mit der Arbeit. Und
was haben Sie da gearbeitet?
Ich habe in der Krankenstation gearbeitet und in der Bücherei auch. Nachmittags endet der Tag, dann ist Sport und abends auf den Stationen, das kann man sich so vorstellen wie eine Krankenstation, so eine Gefängnisstation, ist dann der sogenannte Aufschluss. Das bedeutet, dass man mit Mitgefangenen Karten spielen kann oder sich unterhalten kann.
Von Privatsphäre wird im Gefängnis kaum die Rede sein können, wenn überhaupt, wird sich die auf die 4 Wände der Zelle beschränken, nehme ich mal an. Sie haben dort im selben Haus mit verurteilten Gewaltverbrechern gelebt im Gefängnis. Hatten Sie Grund, sich von denen bedroht zu fühlen selber?
Nein, überhaupt nicht. Man muss sich das sowieso viel harmonischer vorstellen, als das oft in den Medien kolportiert wird. Die Gewalt untereinander der Häftlinge ist relativ gering. Die beschränkt sich darauf, wenn irgendjemand Schulden hat und die dann eingetrieben werden. Aber grundsätzlich geht das in den Gefängnissen recht friedlich zu.
Man hört aber immer wieder was von Knasthierarchien, dass da schon welche das Sagen haben und auch allein dadurch, dass ja viele Drogen auch wohl den Besitzer wechseln, dass da auch einiger Druck ausgeübt wird. Haben Sie sowas erlebt?
Ja, natürlich, dass da die Drogenhändler mit Nachdruck ihre Schulden einfordern, das ist richtig. Aber diese richtigen Hierarchien, das wird dann von der Verwaltung schon mehr oder weniger eingedämpft. Das ist, die Hierarchien beschränken sich eher auf Nationalitätsgruppen, dass zum Beispiel innerhalb russischer Gefangener eine gewisse Hierarchie ist oder innerhalb Gefangener aus Balkanstaaten. Und das ist eigentlich nicht besonders relevant. Das wird gerne übertrieben in den Medien.
Alle Gefangenen, wie unterschiedlich sie auch sein mögen, sollen unter strenger Aufsicht des Vollzugspersonals stehen. Wie haben Sie das in Ihrer Haftzeit erlebt? Konnten Sie oder hätten Sie Vollzugsbeamte um Unterstützung bitten können und auch Unterstützung bekommen, wenn Sie sie gebraucht hätten?
Sie meinen im Falle von Übergriffen?
Mhm.
Ja, natürlich. Nur es gibt eben auch Situationen, in denen man nicht beaufsichtigt ist. Das ist zum Beispiel in diesen Freizeitsituationen, wenn abends 2 oder 3 Stunden die Zellen offen sind, dann ist da meistens nur ein Beamter für 30 oder 40 Gefangene. Das ist natürlich zu wenig.
Wie haben Sie Vollzugsbeamte Ihnen gegenüber erlebt in Ihrem Verhalten? Die müssen ja durchaus Dinge durchsetzen. Sie sind diejenigen, die sozusagen den Freiheitsentzug Ihnen gegenüber verkörpern. Wie haben Sie das wahrgenommen, das Verhalten der Vollzugsbeamten Ihnen gegenüber?
Ich muss sagen, dass ich korrekt behandelt wurde. Und man muss sich das Gefängnis vorstellen wie ein Mikrokosmos. Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch wieder hinaus. Und das im Gefängnis genauso. Und die Sanktionen werden meistens nicht von den Stationsbeamten, von den Wärtern oder Schließern durchgeführt, sondern eher von den Leuten, die keine Uniform mehr tragen, die am Schreibtisch sitzen.
Welche Sanktionen meinen Sie? An sich ist ja die Haft an sich schon die Sanktion, wenn man so will.
Das ist richtig. Es gibt allerdings neben der Haft natürlich eine ganze Menge Möglichkeiten, jemanden im Gefängnis noch unter Druck zu setzen seitens der Verwaltung. Das betrifft zum Beispiel das Streichen des Einkaufs. Einmal im Monat kann man einkaufen. Man bekommt natürlich dort Grundnahrungsmittel und verhungert und verdurstet nicht. Aber zum Beispiel Kaffee und Tabak, wenn man raucht, oder Süßigkeiten, muss man sich kaufen. Daher ist der Einkauf sehr wichtig für den Gefangenen. Und eine beliebte Maßnahme, einen Gefangenen zu sanktionieren, ist das Streichen des Einkaufs oder das Streichen des Telefonierens. Das wird manchmal erlaubt, dass Gefangene einmal in der Woche oder einmal im Monat telefonieren. Das hängt auch von der Personalsituation ab. Und das ist dann besonders drastisch, denn der Entzug der Freiheit ist meiner Ansicht nach nicht die eigentliche Strafe. Damit kommen die meisten Leute zurecht. Die viel bedeutsamere Strafe ist das Einschränken des Kontaktes zu den Angehörigen.
In welchen Fällen sind denn solche Sanktionen, wie Sie es nennen und wie Sie es gerade geschildert haben, denn in der Regel verhängt worden? Was musste man als Gefangener gemacht haben, um eine solche Sanktion dann zu bekommen?
Da tritt dann das beliebte Wort Ermessensspielraum in Kraft oder ins Feld. Da reichen manchmal Unhöflichkeiten gegenüber den Bediensteten oder dass man die Arbeit verweigert, weil man eine bestimmte Arbeit nicht machen möchte oder dass man zu spät kommt oder derlei Dinge.
Halten Sie denn diese Sanktionen, wenn sie denn so ergriffen werden, sagen wir mal, für berechtigt oder zumindest durch den Ermessensspielraum abgedeckt, den Vollzugspersonal, Verwaltungspersonal in Gefängnissen tatsächlich hat, vom Gesetz her auch?
Vom Gesetz her wird das sicherlich abgedeckt sein, aber ich halte es nicht immer für abgedeckt. Wenn zum Beispiel die Weihnachtspakete, wenn eine JVA mit 600 Gefangenen zu Weihnachten 600 Pakete bekommt von den Angehörigen und ein Insasse oder mehrere Insassen nicht besonders beliebt sind, dann werden die Pakete eben nach hinten gestellt. Und das heißt, dass die dann erst im Januar ausgegeben werden. Und das ist natürlich dann eine Sanktion, die die Leute ziemlich trifft, wenn sie dann Heiligabend eingeschlossen sind und wissen, ihre Mutter oder ihre Frau hat ihnen etwas geschickt und das liegt dann bei der Habe und wird nicht ausgegeben. Das sind solche Sachen, die dann sehr treffen.
Was sollte denn Ihrer Ansicht nach unternommen werden in Gefängnissen, damit der Alltag dort anders wird und möglicherweise Defizite, wie Sie sie zum Teil auch geschildert haben, überwunden werden?
Ich glaube, das ist in allererster Linie eine Frage des Personalaufkommens. Ich glaube, auch die Sicherheit im Gefängnis krankt zuallererst am Personal und zwar an der Zahl des Personals. Dringend müssen da Gelder freigegeben werden, dass in Gefängnissen einfach mehr Personal ist. Ich halte es für nicht besonders sinnvoll, dass abends eine Station mit 40 Gefangenen von einem Bediensteten betreut wird. Das kann eigentlich meiner Ansicht nach nicht sein.
Ihr Gefängnisaufenthalt liegt inzwischen auch schon wieder 10 Jahre zurück. Ja. Welche Wirkung hat dieser Aufenthalt im Nachhinein betrachtet auf Sie gehabt? Oder hat es vielleicht immer noch?
Ich sag mal salopp keine. Oder sagen wir so, wer einmal da drin war, der wird zuallererst die Angst davor verlieren. Weil das also ja nicht so schlimm ist, wie man sich das immer vorstellt.
Das kommt dann aber eben auf die individuellen Erlebnisse an, ob man da die Angst verliert oder ob sie noch größer wird, oder?
Das ist richtig, ja, natürlich, das ist richtig. Wenn da jemand reinkommt, der schwer drogenabhängig ist und da sehen muss, wie er an Drogen kommt, dann ist das natürlich sehr schwierig, da sich durchzuschlagen.
Fühlten Sie sich resozialisiert, als Sie wieder rausgekommen sind?
Nein, da wurden keinerlei Bestrebungen geschaffen, nein, im Gegenteil. Ich war jemand, der dadurch unbequem war, dass er Mitgefangenen half, Anträge zu schreiben für Gericht oder Widersprüche für irgendwelche Sanktionen. Und ich bekam deutlich zu spüren, dass die Leitung der JVA das nicht wünscht.
Das sagt Fabian Elbe, so haben wir den Mann genannt, der bereit war, über seine Erlebnisse in verschiedenen hessischen Gefängnissen zu sprechen, der uns aber gebeten hatte, seinen wahren Namen nicht preiszugeben. Es ist ein Erfahrungsbericht unter vielen möglichen und womöglich auch vielen unterschiedlichen. Heute Nachmittag habe ich mit Fabian Elbe gesprochen. Zu den vielen unterschiedlichen Gruppen von Gefangenen in Justizvollzugsanstalten in Deutschland und damit auch in Hessen ist in den letzten Jahren eine Gruppe deutlich größer geworden. Und zwar die Gruppe der Flüchtlinge unter den Straftätern, sowie auch die Gruppe der Flüchtlinge in der Bevölkerung insgesamt größer geworden ist. So hat sich in hessischen Gefängnissen die Zahl der Flüchtlinge aus den Maghreb-Staaten in den letzten 2 Jahren verdoppelt, nämlich von rund 150 Gefangenen im Jahr 2014 auf knapp 320 zur Mitte dieses Jahres. Das scheint immer noch keine besonders große Zahl zu sein, aber gerade diese Gruppe macht den Mitarbeitern der hessischen JVAs besonders zu schaffen, denn sie beklagen sich über respektloses und aggressives Verhalten dieser Gruppe gegenüber dem Personal. Bianca von der Au berichtet.
Sicher nicht alle, aber viele der Häftlinge aus den Maghreb-Staaten sind ein Albtraum für Mitarbeiter in hessischen Gefängnissen. Manche beschmierten die Wände ihrer Zelle mit dem eigenen Kot, weigerten sich, das anschließend wegzuwischen. Sie wurden handgreiflich und beleidigten die Mitarbeiter. Eine Justizvollzugsbeamtin einer JVA in Frankfurt schilderte gegenüber dem HR ihre Erfahrungen.
Von Wände beschmiert bis Inventar zerstört, randaliert, Türen zerkratzt, Fenster eingeschlagen. Also du gibst wirklich alles.
Weitere Beispiele hat die hessische Justizministerin Eva Kühne-Hörmann bei ihren Besuchen in hessischen Gefängnissen von den Mitarbeitern gehört.
Es ist so, dass die Bediensteten erzählen, dass sie angespuckt werden und dass sie auch beleidigt werden, dass eine Regel, die aufgestellt wird, in der Regel nicht eingehalten wird von diesen Gefangenen und dass sie wahnsinnig schwer auch in Gruppen zu handeln sind. Das heißt, wir haben bei jungen Straftätern auch Gruppentherapie. Die bringen eine ganze Gruppe durcheinander und akzeptieren auch keinen Bediensteten.
Noch weniger akzeptierten junge Straftäter aus den Maghreb-Staaten weibliches Gefängnispersonal. Was nach Aussage der Justizministerin zur Folge hat, dass Frauen diese Tätergruppe gar nicht mehr betreuen. Früher sei das nicht so schlimm gewesen mit Straftätern aus diesen Ländern.
Die Bediensteten, die schon länger dabei sind, sagen, dass das vor 20 Jahren mit Gefangenen aus diesem Bereich nicht so schlimm gewesen wäre. Das ist eine neue Form aus diesen Ländern. Man kann nur vermuten, woran das liegt. In diesen Staaten gelten natürlich andere Regeln. Also auch die Staatsmacht, Polizisten und Vollzugsbedienstete gehen nicht wie unsere dann um und sagen, das ist jetzt die Regel und die setzen wir durch, sondern da herrscht ein ganz anderer Ton und man hat den Eindruck, dass aus diesen Staaten heraus das, was die erlebt haben, hier vieles nicht ernst nehmen.
Einige der jugendlichen Straffälligen hätten auch psychische Probleme und wären in einer Psychiatrie besser aufgehoben. So sieht es der Bund der Strafvollzugsbediensteten. Die hessische Landesvorsitzende Birgit Kannegießer berichtet, dass trotz psychologischer Hilfe gerade die jungen Männer aus dem Maghreb schwer zu erreichen sein.
Wir versuchen alles im Justizvollzug, an die Menschen ranzukommen, aber offensichtlich schaffen wir es einfach nicht. Und dann bleibt als Handlungsalternative einfach nur noch das Instrument der Abschiebung, ja.
Jedoch geht das nicht ohne weiteres. Wenn jemand wegen einer Straftat verurteilt wird, egal ob Deutscher oder Marokkaner, dann sitzt derjenige im Gefängnis seine Haftstrafe ab. Eine Abschiebung ist nach Aussage der hessischen Justizministerin erst dann möglich, wenn der Täter aus einem sogenannten sicheren Herkunftsland kommt, was bei den Maghreb-Staaten nicht der Fall ist. Entsprechend bleiben diese Täter also in hessischen Gefängnissen, bis sie ihre Haftstrafe verbüßt haben.
Und der Haftalltag verschiedener Gruppierungen und vieler Nationalitäten, der muss sich so gestalten, dass man auch an Resozialisierung, insbesondere in der Haft, denken kann. Und diese Gruppe ist eine besondere Herausforderung.
Unter Aufsicht, Knastalltag in Deutschland, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Denn den Suizid des mutmaßlichen Terroristen Jabr al-Bakr in der JVA Leipzig haben wir zum Anlass genommen, mehr zu erfahren über das, was in der Regel und in Ausnahmefällen vorgeht in unseren Gefängnissen. Frank Lob, leitender Regierungsdirektor und Leiter der JVA Frankfurt 1. Guten Abend.
Guten Abend.
Die Bundesarbeitsgruppe Suizidprävention im Justizvollzug sagt, das höchste Risiko, dass Gefangene Suizid verüben, bestehe in den ersten 14 Tagen der Untersuchungshaft. Was können Sie in Ihrer JVA, in der sich ja Untersuchungshäftlinge befinden, tun, um dieses Risiko zu minimieren?
Diese Aussage ist zutreffend. Wir können einiges tun, um dieses Risiko zu minimieren. Es fängt daran an, die Zugänge, das sind bei uns in Frankfurt am Main 1 am Tag durchaus bis zu 20 Personen, werden zum einen in dem Bereich, wo sie aufgenommen werden, das ist die sogenannte Kammer, dort geben sie ihre persönlichen Dinge ab, die sie eingebracht haben, dort werden sie umgekleidet. Dort sind professionelle Bedienstete, die bereits gucken, liegt eine Auffälligkeit vor, auf die man reagieren muss. Ist das der Fall, dann wird natürlich das Ganze kommuniziert und es werden Maßnahmen getroffen. Während der sogenannten regulären Dienstzeit wird jeder neu hier ankommende Gefangene sehr zeitnah mit einem Sozialarbeiter sprechen. Das ist das sogenannte Zugangsgespräch. Im Rahmen dieses Zugangsgesprächs wird natürlich eruiert, liegen Auffälligkeiten vor. Hinsichtlich einer Suizidgefährdung, ist dies der Fall, wird reagiert. Reagiert bedeutet, es erfolgt zum einen eine Betreuung durch den Psychologen, durch den Ansatzpsychologen. Es gibt auch sogenannte vollzugliche Maßnahmen in verschiedenen Abstufungen. Das bedeutet beispielsweise Überwachung, eine unregelmäßige Überwachung, das ist maximal alle 2 Stunden, eine sogenannte halbstündliche Überwachung, eine Verlegung in einen kameraüberwachten Haftraum, von denen haben wir 6 hier in der Anstalt, bis hin, das wäre sozusagen die gravierendste Stufe, wenn eine akute Suizidgefährdung vorliegt, dann erfolgt eine Unterbringung im sogenannten BGH, Abkürzung für besonders gesicherter Haftraum ohne gefährdende Gegenstände. Das heißt, dass ein Raum, in dem es auch nur ein französisches Klo gibt, wo es natürlich eine Matratze gibt und auch Unterwäsche aus Papier, sodass man sich, dass die Scham gewährleistet ist, ja, aber man sich unter keinen Umständen suizidieren kann.
Die Untersuchungshaft hat ja, anders als der eigentliche spätere Strafvollzug, ja einige Besonderheiten. Die Häftlinge haben noch keine Möglichkeit, ja arbeiten zu gehen. Es gibt eine hohe Fluktuation, Sie haben das ja eben schon angedeutet. Und das ist, ich sag mal, vom Eierdieb bis zum Schwerverbrecher alles da. Macht das die Arbeit für das Vollzugspersonal nochmal besonders schwierig?
Ja, das macht es schwierig. Ich muss allerdings Folgendes sagen, die U-Gefangenen, Sie haben es zu Recht erwähnt, sind nicht zur Arbeit verpflichtet, aber sie dürfen natürlich arbeiten, wenn sie das wollen.
Und Sie haben auch Gelegenheit bei Ihnen
da. Wir haben auch Gelegenheit, sehr viele Gefangene wollen natürlich auch arbeiten. Wir haben leider in der Untersuchungshaft weniger Arbeitsplätze, als wir gerne hätten. Gleichwohl haben wir andere Möglichkeiten. Es gibt beispielsweise die sogenannte Hausarbeiterfunktion. Da sind Gefangene damit beauftragt, beispielsweise das Essen auszugeben oder Reinigungsarbeiten durchzuführen. Wir versuchen, relativ viele Gefangene in diese sogenannten Hausarbeiterfunktionen zu bringen. Wir haben zum anderen, weil wir wissen, wir können nicht genügend Arbeit anbieten, ein umfangreiches Sportprogramm. Wir haben hier in der JVA Frankfurt am Main 1 sehr gute Sportanlagen. Ich habe einen Diplom-Sportlehrer und 6 ausgebildete Sportübungsleiter, die mit den Gefangenen regelmäßig Sport machen. Es gibt einen sogenannten zentralen Sport in der Sporthalle. Dort gibt es regelmäßig die Standardsportarten wie Fußball, Handball und so weiter. Es gibt aber auch sogenannte Neigungsgruppen. Dort wird Fitnesssport betrieben etc. Und die Gefangenen können noch am sogenannten Haussport teilnehmen. Jedes Haus hier in der JVA hat einen Sportraum. Dort kann man das übliche Gewichtstraining machen. Und in jedem Freistundenhof, der Gefangene hat ja einen Rechtsanspruch auf Bewegung im Freien, in jedem Freistundenhof gibt es eine Tischtennisplatte und gibt es ein Sportfeld aus Tartan, sodass man während der Freistunde dort auch Sport treiben kann. Man kann auch joggen, wenn man das will zum Beispiel.
Was es aber auch gibt, offensichtlich in vielen Gefängnissen, jedenfalls hören wir immer davon, Übergriffe von Gefangenen auf andere Gefangene. Das sind ja Übergriffe, die anders als Übergriffe auf das Vollzugspersonal im Verborgenen geschehen und ohne, dass sich der Verletzte später traut, davon zu berichten. Wenn Sie sich als Anstaltsleiter da im Grunde immer fragen müssen, kriege ich überhaupt mit, was alles in meiner JVA läuft? Wie fühlen Sie sich dabei?
Naja, ich würde es anders beantworten. Wir haben ja hier in der JVA Frankfurt am Main 1 schon die Möglichkeit, sehr vieles mitzubekommen. Das ist dem Umstand geschuldet, wir sind eine sehr neue JVA. Das heißt, bei uns ist alles sehr übersichtlich. Wir haben auch überwiegend Einzelunterbringungen. Die Arbeitsbetriebe sind sehr übersichtlich. Wir haben vor allen Dingen eine sehr umfangreiche Kameraausstattung. Es gibt hier in der JVA 383 Kameras. Die Einzelhafträume dürfen aus Persönlichkeitsschutzgründen nicht überwacht werden oder nur temporär, aber alle Flure, alle Höfe, alle Außenanlagen werden hier wieder überwacht und dadurch können wir doch dieses Problem, dass es unter Umständen zu Übergriffen kommt, sehr gut minimieren.
Auch das Problem, dass möglicherweise auch Vollzugsbeamte, auch das hört man ja gelegentlich, Übergriffe sich leisten gegenüber Gefangenen oder zumindest der Gewalt, die es unter Gefangenen gibt, Vorschub leisten und nichts dagegen unternehmen. Wie versuchen Sie sicherzustellen, dass das bei Ihnen nicht passiert?
Also zum einen ist das hier bei uns in der JVA Frankfurt am Main 1 nicht der Fall. Das Personal ist sehr gut geschult. Es finden auch regelmäßige Fortbildungen statt. Wir pflegen hier einen möglichst guten Umgang mit den Gefangenen. Wir sagen immer, ich gebrauche bitte um Verständnis meinen Anglizismus, die Gefangenen behandeln wir friendly, but not friends. Das heißt, sie werden freundlich, sie werden ordentlich behandelt, menschenwürdig, aber sind nicht unsere Kumpels und unsere Freunde. Distanz und Nähe ist natürlich ein wichtiges Thema im Vollzug. Das wird auch regelmäßig im Rahmen von Fortbildungsmaßnahmen, im Rahmen von Teamsitzungen vermittelt. Das klappt sehr gut, da bin ich sehr zufrieden. Übergriffe von Personal gegenüber Gefangenen sind hier in der JVA Frankfurt am Main 1 bisher nicht vorgekommen.
Frank Lob, leitender Regierungsdirektor und Leiter der JVA Frankfurt 1. Vielen Dank. Überwachen und Strafen, so heißt das Buch des französischen Philosophen Michel Foucault, aus dem wir vorhin schon zitiert haben. Strafe heißt in diesem Fall allerdings Ansteckung, denn Foucault beschreibt Überwachungsmaßnahmen zum Schutz vor der Pest.
Jeden Tag geht der Syndikus durch die Straße, für die er verantwortlich ist. Er hält vor jedem Haus und lässt die Bewohner an die Fenster kommen. Er ruft jeden bei seinem Namen und informiert sich nach dem Zustand jedes Einzelnen, wobei die Bewohner die Wahrheit sagen müssen unter Androhung der Todesstrafe. Wenn sich jemand nicht am Fenster präsentiert, muss der Syndikus nach den Gründen fragen. Auf diese Weise wird er leicht entdecken, ob man Tote oder Kranke verbirgt. Jeder ist in seinen Käfig eingesperrt, jeder an seinem Fenster bei Nennung seines Namens antwortend und zeigend, worum man ihn fragt. Diese Überwachung stützt sich auf ein lückenloses Registrierungssystem. Berichte der Syndizi an die Intendanten, der Intendanten an die Schöffen oder an den Bürgermeister. Zu Beginn der Einschließung wird das Verzeichnis erstellt, das jeden in der Stadt anwesenden Bewohner erfasst. Dieser geschlossene, parzellierte, lückenlos überwachte Raum, innerhalb dessen die Individuen in feste Plätze eingespannt sind, die geringsten Bewegungen kontrolliert und sämtliche Ereignisse registriert werden, jedes Individuum ständig erfasst, geprüft und unter die Lebenden, die Kranken und die Toten aufgeteilt wird, dies ist das kompakte Modell einer Disziplinierungsanlage.
Überwachungen können verschiedene Zwecke haben, aber ihre Mittel sehen sich mitunter zum Verwechseln ähnlich. Später noch ein bisschen mehr aus dem Buch Überwachen und Strafen von Michel Foucault. Unter Aufsicht, Knastalltag in Deutschland. Damit beschäftigt sich heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Die Aufsicht über Gefangene in einer Justizvollzugsanstalt ist nicht nur Aufgabe des Vollzugspersonals. Sie kann und sollte in vielen Fällen auch Aufgabe von Psychologen sein. Aber es gibt noch eine Gruppe, die zwar keine Aufsicht führt, aber doch die Chance hat, Einblicke zu bekommen in die Gemütsverfassung von Gefangenen. Und zwar die Gefängnisseelsorger, zu denen längst auch muslimische Seelsorger gehören. Ilyas Metsch hat einen von ihnen begleitet. Aus dem Feature, das daraus entstanden ist, hören wir jetzt einen Auszug.
Justizvollzugsanstalt Frankfurt am Main. Mustafa Cimşit ist auf dem Weg zu Tarek, Haus B, Zelle 120. Der sitzt seit 3 Monaten und wartet auf seinen Prozess. Er hat den Imam um einen Koran- und Gebetsteppich gebeten. Der bringt die Sachen persönlich vorbei, nutzt die Gelegenheit für einen Plausch.
Assalamu alaikum. Wie geht es dir, mein Bruder? Du wolltest ja von mir einen Koran und einen Gebetsteppich. Bitte sehr. Ich habe dir jetzt einen deutschen Koran gebracht, so wie du es haben wolltest.
Mustafa Cimşit ist Imam, ein islamischer Geistlicher. Seit 2012 kümmert er sich in Frankfurt um die muslimischen Häftlinge. Er ist der einzige hauptamtliche muslimische Gefängnisseelsorger mit eigenem Büro und Schlüsselgewalt im Gefängnis. Einer, der die Häftlinge wie ein guter Kumpel umarmt, sie aber wie ein Wärter wieder einsperrt. Tarek sitzt wegen Betrugs, ließ sich davon verführen, schnell das große Geld zu machen. Dazu verstieß er gegen die Bewährungsauflagen. Das wird ihn 2 bis 3 Jahre kosten, ihn und seine Familie. Frau und Kinder. Umso schwerer traf ihn die Verhaftung.
Da war ich gerade mit meinen Kindern in der Stadt. Bin ich in eine Kontrolle reingeraten. Dann hieß es, sie liegt ein Haftbefehl vor. Das war natürlich ein Schock für mich gewesen, weil das wieder mich aus meinem Leben rauswirft.
Jeder 4. Knacki hier ist Muslim. Für sie ist der Imam nicht nur Seelsorger, sondern auch Psychologe, Vertrauensperson. Der 43-Jährige bekommt viel mit und soll verhindern, dass hinter Gefängnismauern Muslime für den Terror angeworben werden. Tarek kennt das Problem.
Meistens halt in der Freizeit, meistens in der Hofstunde, beim Sport, dann treffen 2 Blöcke aufeinander. Da geht es schon nicht mehr, aus welchem Land kommst du, sondern ist schon die Frage, bist du Moslem oder bist du kein Moslem? Die versuchen sich dann halt einmal anzunähern und dann halt irgendwelche Gehirnwäsche dann treiben zu wollen.
Heute trifft der Imam Ismail. Der wurde vor 2 Monaten aus dem Gefängnis entlassen und lernt gerade, in der Freiheit klarzukommen. Mustafa Cimşit, der ihn im Gefängnis betreute, trifft ihn noch regelmäßig, fühlt sich noch immer ein bisschen verantwortlich.
Wie war dein Tag heute?
Ja, ein bisschen anstrengend, muss immer früh aufstehen um 4. Muss ich immer mit 2 Stunden Hinfahrt rechnen, 2 Stunden Rückfahrt. Aber sonst, die Arbeit macht mir Spaß.
Ismail hat den Imam erst im offenen Vollzug kennengelernt. Da hatte er den Großteil seiner Haftstrafe wegen Rauschgifthandels schon abgesessen. Eigentlich, findet er, hätte er den muslimischen Seelsorger am Anfang seiner Knastzeit dringender gebraucht. Denn da kümmerten sich nur die Salafisten um ihn und wollten ihn anwerben, erinnert sich Ismail.
Du kommst, du hast nichts, und du bist völlig in eine Welt, wo du keinen Halt hast und du kannst nicht mal essen, was du willst oder sonstiges. Und zum Beispiel, wo in Butzbach war, haben sie mich die Salafisten versucht anzuwerben. Und die bringen dir Lebensmittel und fragen sie, Bruder, wenn du was brauchst, komm zu uns und versuchen dir damit zu bestechen.
Von muslimischen Häftlingen, für die der Glaube wichtig ist, wird Mustafa Cimşit als religiöse Autorität respektiert. Sie mögen ihren Imam und wissen, dass sie sich an ihn wenden können, wenn einige Häftlinge wieder behaupten, dass Muslime sich in einem Krieg befänden und Gewalt im Namen Allahs legitim sei.
Soweit dieser Auszug aus einem Feature von Ilyas Metsch. Zu den muslimischen Gefängnisseelsorgern in Hessen gehört auch der Imam Hussamuddin Martin Meyer, der vor mehr als 20 Jahren zum Islam konvertiert ist und als Gefängnisseelsorger in der JVA Wiesbaden arbeitet. Guten Abend.
Guten Abend.
2 bis 3 Mal in der Woche sind Sie in der JVA zu Gruppen- und Einzelgesprächen. Worum drehen sich diese Gespräche?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Wie jeder Mensch haben auch die Gefangenen die unterschiedlichsten persönlichen Probleme. Natürlich hat man in der Haft noch mehr Probleme als außerhalb, denn man ist ja zunächst erstmal zurückgeworfen auf sich selbst und hat wenig Kontaktmöglichkeiten. Es gibt kein Internet. Fernsehen bekommt man auch nicht sofort. Dann ist man sehr lange in der Zelle eingeschlossen. Und da hat man viel Zeit nachzudenken. Man ist traurig darüber, dass die Familie auch traurig ist häufig. Und man hat auch Todesfälle zu verarbeiten. Man hat oft die Trennung zu verarbeiten mit der Frau oder Freundin. Man hat manchmal auch, manche Leute haben auch natürlich Drogenentzug, ist auch ein Thema und insgesamt eine große Unruhe, die sich dann sehr schlecht beseitigen lässt innerhalb der Haft, weil man da wenig Möglichkeiten hat.
Gefängnisse gelten als Orte, an denen mittlerweile auch viele junge Muslime sich radikalisieren bzw. von Islamisten radikalisiert werden. Welche Möglichkeiten haben Sie denn festzustellen, wer gefährdet ist und wer möglicherweise schon begonnen hat, sich zu radikalisieren?
Ja, wir haben mehrere Methoden. Wir haben einerseits das Freitagsgebet eingeführt, schon 2008, wo einfach eine Predigt stattfindet und wo man so eine Grundimmunisierung macht, wonach dann viele Leute auch auf mich zukommen und sagen, gut, dass du das mal angesprochen hast. Wir wissen nicht, ob wir IS gut finden sollen oder nicht. Manche Leute unter uns sagen immer noch, das ist doch die Lügenpresse, die das schlecht darstellt. Und wenn wir das dann von einer Autorität hören, dann ist das schon mal eine gute Sache. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit sind die Gruppentreffen, die wir in jedem Haus wöchentlich durchführen, wo dann so 5 bis 10 Leute, manchmal auch nur 3 bis 4, kommen in einem Haus und wo man dann die Gelegenheit hat, in einer kleinen Gruppe mal über Themen zu sprechen, die die Leute betreffen. Und da merkt man dann sehr schnell, wenn außerhalb im Weltgeschehen dann Dinge passieren, dass dann Wut entsteht bei Leuten. Und Wut und Hass sind die ersten Anzeichen, die dann ein Alarmsignal sind, wo man dann aufpassen muss. Mittlerweile haben wir auch jetzt in den 8 Jahren, in denen ich das schon mache, habe ich festgestellt, dass die Ideologen und die Rekrutierer sehr stark in der kriminellen Szene fischen, dass die Leute reinkommen, mittlerweile in den Knast mit Koranversen, die sie gehört haben, wo es ähnlich wie bei den Islamkritikern auch eben um die kriegerischen Auseinandersetzungen geht, die aus dem Zusammenhang gerissen wurden. Und das war vorher nicht der Fall. Daran merkt man, dass das Ganze sich geändert hat in den letzten Jahren.
Haben Sie denn das Gefühl, dass Sie da überhaupt erfolgreich, ich sag mal, gegen anargumentieren können in Ihren Gesprächen? Denn diejenigen, die radikalisieren, die operieren ja häufig mit, dass sie versuchen, mehr Selbstwertgefühl den Leuten zu vermitteln, die sie radikalisieren, denen das Gefühl zu geben, wenn du dieser Ideologie folgst, dann bist du ein Kerl, dann bist du großartig und so weiter. Da haben Sie es darunter Umständen schwer, dagegen zu halten, oder?
Naja, das Selbstwertgefühl zu stärken, das ist auch meine Methode, das ist auch meine Technik, generell überhaupt dem Menschen an sich Wert zu geben und Wertschätzung zu geben, auch seiner Kultur. Das ist durchaus was ich auch tue und was sehr wichtig ist, denn es geht vor allen Dingen um mein Selbstwertgefühl. Und die Leute draußen, die versuchen, die zu manipulieren, das ist ja nicht ehrlich. Das merkt man dann schon, dass das Ganze nicht ehrlich ist, dass eine Manipulation ist und dass das auch letztendlich keinen Hand und Fuß hat. Im Gegensatz zu dem Islam, der, wenn man den Islam unterrichtet, dann ist das was anderes.
Sie haben auch mal geschrieben, wer in den Extremismus abgedriftet ist, der sei für Sie kaum noch erreichbar. Was machen Sie denn, wenn Sie genau das feststellen? Was machen Sie mit Ihrem Wissen?
Ja, das ist also so, ein großer Teil der Arbeit besteht darin, dass man die große Mehrheit dagegen immunisiert, dass sie von diesen Leuten dann auch wieder rekrutiert werden im Gefängnis.
Ja gut, aber da muss ich feststellen, das geht nicht bei diesen Betreffenden.
Das ist der eine Aspekt. Und bei den anderen Leuten, die schon stark ideologisiert sind, da kann man nur versuchen, auf der persönlichen Ebene ein Verhältnis herzustellen und zu gucken, wo liegen eigentlich die Ursachen, die dazu geführt haben, dass derjenige dann sich dieser radikalen Ideologie zugewandt hat. Manchmal ist es nicht möglich, an die Leute ranzukommen und man kann ihnen auch schlecht hinterherrennen.
Und als Seelsorger können Sie wahrscheinlich die Informationen auch nicht weitergeben, die Sie auf diese Weise bekommen, oder?
Ja, normalerweise natürlich behält man die Informationen für sich, es sei denn, es sind halt natürlich staatsgefährdende oder irgendwie allgemeinheitsgefährdende Sachen, aber ansonsten spricht man nicht darüber, das stimmt.
Hassamuddin Martin Meyer, muslimischer Imam und Gefängnisseelsorger in der JVA Wiesbaden. Vielen Dank. Überwachen und Strafen. In diesem Buch schildert der französische Philosoph Michel Foucault Überwachungsmaßnahmen, die aus dem öffentlichen Raum quasi ein Gefängnis machen. Denn er beschäftigt sich mit Maßnahmen zum Schutz vor der Pest. Der öffentliche Raum werde im Zuge dieser Überwachungsmaßnahmen zu einer Disziplinierungsanlage, so hat es Foucault vorhin beschrieben, und er fährt folgendermaßen fort.
Das Panoptikum von Bentham ist die architektonische Gestalt dieser Disziplinierungsanlage. Sein Prinzip ist bekannt. An der Peripherie ein ringförmiges Gebäude, in der Mitte ein Turm, der von breiten Fenstern durchbrochen ist, welche sich nach der Innenseite des Ringes öffnen. Das Ringgebäude ist in Zellen unterteilt, von denen jede durch die gesamte Tiefe des Gebäudes reicht. Sie haben jeweils zwei Fenster, eines nach innen, das auf die Fenster des Turmes gerichtet ist, und eines nach außen, sodass die Zelle auf beiden Seiten von Licht durchdrungen wird. Es genügt demnach, einen Aufseher im Turm aufzustellen und in jeder Zelle einen Irren, einen Kranken, einen Sträfling, einen Arbeiter oder einen Schüler unterzubringen. Jeder Käfig ist ein kleines Theater, in dem jeder Akteur allein ist, vollkommen individualisiert und ständig sichtbar. Zunächst wird damit jene dicht gedrängte und ruhelose Masse von Eingekerkerten vermieden, wie sie Goya gemalt hat. Jeder ist an seinem Platz sicher in eine Zelle eingesperrt, wo er dem Blick des Aufsehers ausgesetzt ist. Aber die seitlichen Mauern hindern ihn daran, mit seinen Gefährten in Kontakt zu treten. Die Lage seines Zimmers gegenüber dem Turm zwingt ihm eine radiale Sichtbarkeit auf, aber die Unterteilung des Ringes, diese wohlgeschiedenen Zellen, bewirken eine seitliche Unsichtbarkeit, welche die Ordnung garantiert. Sind die Gefangenen Sträflinge, so besteht keine Gefahr eines Komplottes, eines kollektiven Ausbruchsversuches, neuer verbrecherischer Pläne für die Zukunft, schlechter gegenseitiger Einflüsse. Handelt es sich um Kranke, besteht keine Ansteckungsgefahr. Sind es Irre, gibt es kein Risiko gegenseitiger Gewalttätigkeiten.
Unter Aufsicht, Knastalltag in Deutschland. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Professor Bernd Mählicke ist Jurist und Sozialwissenschaftler. Er ist Direktor des Deutschen Instituts für Sozialwirtschaft und Honorarprofessor an der Universität Lüneburg. Und er war Ministerialdirigent im Justizministerium von Schleswig-Holstein. In dieser Eigenschaft hat er sich insbesondere mit einem zentralen Ziel des Strafvollzuges in Deutschland beschäftigt, nämlich mit der Resozialisierung. Guten Abend, Herr Professor Mählicke.
Schönen guten Abend.
Von dem ehemaligen Häftling Fabian Elbe haben wir im Laufe dieser Sendung gehört, dass er sich durch das Gefängnis nicht resozialisiert gefühlt hat. Wie viel realer Erfolg steckt denn hinter dem Gedanken der Resozialisierung und wie viel unerfülltes Wunschdenken?
Ja, wir haben ja dieses Ziel der Resozialisierung seit 1977 in unserem Bundesstrafvollzugsgesetz festgeschrieben und haben auch dazu eine feste Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes. Seitdem läuft die Reform, kann man sagen, in deutschen Gefängnissen. Parallel dazu gibt es Rückfalluntersuchungen. Also wenn man sagt, Resozialisierung bedeutet Vermeidung von neuen Straftaten, von neuen Opfern, also Vermeidung von Rückfällen, dann muss man feststellen, dass seit 1977 trotz allem, was wir dort investiert haben an Programmen, an Personal, an baulichen Veränderungen, die Rückfallquoten sich kaum verändert haben. Die liegen so zwischen 50% und 70%. Das heißt, das Gefängnis ist strukturell nicht geeignet für die Resozialisierung. Und irgendwie liegt es ja auf der Hand. Ich kann hinter Mauern in diesen totalen Institutionen nur das simulieren, was das Leben draußen bedeutet. Und deshalb kann ich nicht in den Gefängnissen resozialisieren, sondern die wirkliche Resozialisierung beweist sich nach der Entlassung in der Freiheit draußen.
Das heißt, selbst wenn Gefängnisse, was ja offenbar nicht durchweg der Fall ist, mehr Geld hätten, mehr Personal, mehr Raum, wäre trotzdem für das Ziel der Resozialisierung noch nichts gewonnen. Da ist im Ansatz etwas nicht richtig, wenn ich Sie richtig verstehe.
Nichts gewonnen will ich nicht sagen. Wir haben also der Höhepunkt dessen, was wir an Behandlung anbieten, ist ja diese Sozialtherapie mit kleinen Anstalten, mit ganz vielen Psychologen, ganz viel Intensivprogramm, da haben wir bis zu 20% weniger Rückfall. Allerdings bei Untersuchungen, die dann nach 10 Jahren nochmal prüfen, haben wir gleich hohe Rückfallquoten wie auch im normalen Vollzug. Also das ist das strukturelle Problem. Sie haben Foucault ja auch zitiert. Im Gefängnis selber kann ich nicht resozialisieren. Es kommen noch die Schäden des Gefängnisses dazu. Und was wir brauchen, das ist, heißt Resozialisierung neu denken heute, wir brauchen einmal viel weniger Gefangene. Wir haben viel zu viel Gefangene in den Gefängnissen, die dort gar nicht hineingehören.
Das heißt, nicht alle Verurteilten sollten auch ins Gefängnis, meinen Sie, oder?
Ja, zur Freiheitsstrafe Verurteilten. Das sind ja sowieso nicht allzu viele. Also wir haben ja, die meisten Freiheitsstrafen werden zur Bewährung ausgesetzt. Es kommen sowieso nicht mehr viele in die deutschen Gefängnisse. Das ist schon ein großer Fortschritt in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Aber wir haben zum Beispiel 40% aller Gefangenen haben Freiheitsstrafen unter einem Jahr. Davon die Hälfte unter 6 Monaten. Und dann nochmal 10% insgesamt von allen Gefangenen verbüßen Ersatzfreiheitsstrafen. Da kann auch der beste Vollzug wenig leisten in diesen kurzen Zeiten. Im Gegenteil, da kommen dann die Schäden des Vollzuges dazu, die totale Institution, Subkultur, Gewalt, Drogen, Erpressung, alles was so zum Repertoire des Gefängnisses mit dazu gehört. Also wir könnten mindestens, und wir haben das in Schleswig-Holstein ja praktiziert, wir haben die Hälfte der Gefangenen im Bundesvergleich zu anderen Ländern. Wir könnten also mindestens die Hälfte oder sollten auch nicht oder dürften sie gar nicht mit Freiheitsstrafe, mit vollstreckter Freiheitsstrafe bestrafen. Da haben wir ambulante Programme, da haben wir die gemeinnützige Arbeit, da haben wir die Bewährungshilfe. Da haben wir die freie Strafverdienhilfe, die haben weitaus bessere Erfolgsquoten. Also das, was wir fachlich wissen, und das heißt ja dann weniger Rückfall tatsächlich, das praktizieren wir nicht. Wir investieren stattdessen in diesen Strafvollzug, der 20-mal so teuer ist und der weiterhin strukturell diese hohen Rückfallquoten hat.
Aber was macht man mit den Gefangenen oberhalb dieser Schwelle, die ja nicht nur zur Resozialisierung eingesperrt werden, sondern auch um die Gesellschaft vor ihnen zu schützen oder um ihnen eben auch Strafe zu signalisieren, bei denen aber vielleicht trotzdem noch nicht Hopfen und Malz verloren ist. Was müsste sich ändern im Gefängnis, um diese Menschen nach ihrer Entlassung eher wieder entlassen zu können ohne Risiko?
Ja, also zum Thema Hopfen und Malz verloren, das ist klar, Menschenbild, Grundgesetz, Rechtsprechung, Bundesverfassung. Gericht. Selbst der Lebenslange muss die Perspektive der Entlassung und damit der Resozialisierung haben. Es gibt welche, ich kenne sie persönlich, ich war ja 15 Jahre lang zuständig, es gibt in deutschen Gefängnissen natürlich auch solche und wir haben da nur Gutachter, mehr Wissen haben wir nicht, die aber immer wieder als besonders gefährlich eingestuft werden und die dann nicht entlassen werden. Aber 96% aller Inhaftierten in deutschen Gefängnissen werden entlassen. Also 96% werden wieder unsere Nachbarn. Und dann beweist sich die Frage Resozialisierung, ja oder nein. So, dann gibt es andere Untersuchungen, die kommen so auf Quoten von 20%, 25% oder 30%, die wirklich gefährlich sind. Also die dann Mord oder Totschlag oder Körperverletzungen oder hohe Vermögensdelikte oder Einsatz von Waffen oder ähnliche Delikte verbüßt haben. Und dann kommen die dazu, von denen Sie eben sprachen, also Stichwort Normverdeutlichung, wo der Staat oder die Gesellschaft auch zeigen muss, ihr seid zwar nicht mehr gefährlich, aber wir wissen nichts Besseres, als mit Freiheitsstrafe und zwar auch langer Freiheitsstrafe zu reagieren. Ich nenne jetzt mal die Nazi-Verbrechen oder Völkermord oder ähnliche Delikte, wo uns nichts Besseres einfällt, jedenfalls als Freiheitsstrafe. Aber dann kommen wir an bei Quoten von 30%, 40% maximal 50% der jetzigen Gefangenen. So, und für die gilt, davon werden auch die meisten entlassen, für die gilt dann eben das Repertoire, was kann ich an Behandlungsmaßnahmen, so heißt das dann ja, im Gefängnis anbieten. Also Schule, die meisten kommen übrigens aus schwierigen sozialen Verhältnissen nach wie vor, Schulausbildung, Berufsausbildung, Therapien, insbesondere für Sexual- und Gewalttäter, soziales Training, Entschuldungsprogramme, Täter-Opfer-Ausgleich. Das ist ja auch immer ganz wichtig, die Opferperspektive mit einzubeziehen. Also da gibt es ganz viele sinnvolle Programme, mit denen ich auch die Zeit der Freiheitsstrafe füllen kann. Nur ich muss wissen, das verhindert nicht wirklich den Rückfall.
Professor Berben,
das ist ja das neue Denken gewissermaßen, Resozialisierung bedeutet, drinnen und draußen verzahnen. Und da haben wir große Erfolge. Das heißt, wenn ich diese Programme nach der Entlassung fortsetze, wenn ich da auch dann Bewährungshelfer habe oder Intensivbetreuer habe, da gibt es Nachweise in den letzten Jahren, Rückfallquoten von 90% auf 30% abgesenkt oder ähnliche Zahlen.
Professor,
das ist das neue Denken. Ich darf also das Gefängnis nicht alleine als Resozialisierungsinstitution verstehen, sondern ich muss es verzahnen mit ambulanten Maßnahmen.
Ich danke Ihnen sehr, Herr Professor Bernd Mählicke, Jurist und Sozialwissenschaftler, ehemaliger Ministerialdirigent im Justizministerium von Schleswig-Holstein. Das war der Tag in HR2 Kultur, ein Tag über die Gefängnisse in Deutschland. Mein Name ist Oliver Glab. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.